Ja, Herr Jesus, danke auch, dass wir dieses Lied singen durften, das auch von dir, von deiner Macht, von deiner Größe als Schöpfer und Bewahrer, aber auch als Erlöser redet, und möchte uns jetzt auch einen klaren Geist und ein Herz geben, das ja, sich nach dir auch ausrichten möchte, dass wir das, was wir hören, auch tun können, dir zur Ehre, zum Lob und zum Preis, denn dafür sind wir ja da. Amen. Ich denke, ihr wisst auch, was heute als Thema der Predigt geschrieben steht. Es geht hier um ein Thema, das der Paulus den Kolossern klar machen wollte. Und da geht es genau um drei Dinge. Einmal um unsere Vorrechte, die wir haben als Christen. Es geht aber nicht nur darum alleine. Es geht auch darum, dass wir als Christen Kämpfe durchstehen müssen. Und wir haben zum Dritten als Diener, als Knechte Gottes auch Pflichten. Darum geht es uns in den Versen, und die stehen, wenn ihr die Gemeindebibel nehmt, im Kolosser Kapitel 1, Vers 24 bis Kapitel 2, Vers 3. Ihr werdet auf den Folgeseiten sehen, rechts unten steht dann auch die Seitennummer. In dem Falle jetzt für unseren Bibeltext ist das die Seite 1237. Worüber möchte ich heute mit euch nachdenken? Ich möchte kurz am Anfang was zu den Kolossern und dem Umfeld in Kolosse sagen. Ich möchte weiters auf ein Vorrecht eingehen, das wir haben und das wir als solches sehr selten als Vorrecht schätzen. Es sind nämlich Leiden. Die hätten wir lieber los von uns, die hätten wir lieber weggeschoben. Aber wir werden sehen, dass Leiden Vorrecht bedeutet. Dann sage ich zu der wirtschaftlichen Situation in dieser Stadt Kolosse etwas. Ich gehe auf unsere Pflichten als Christen ein, die wir auch haben. Und dann am Ende werde ich etwas über den Kampf sagen, und ja, dann schließe ich. Ja, wie ihr hier seht, einigermaßen kann man es, glaube ich, sehen, haben wir links am Stiefel Rom und hier in der Mitte die heutige Türkei, da wo Kolosse steht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, dieser mittlere Pinpoint, diese Nadel, diese gelbe, da ist Kolosse. Die Stadt liegt also im Südwesten der heutigen Türkei, Kleinasien, und weiter rechts unten seht ihr Jerusalem. Also da dazwischen, das Missionsgebiet, dort haben sich die Christen damals aufgehalten und befunden. Kolosse, diese Stadt, sie lag nicht alleine, oder es war nicht nur eine Stadt hier in dem Gebiet, wo Christen waren. Wenn ich euch mal erinnern darf an ein Schreiben, an einen Brief, der circa 30 Jahre später verfasst wurde, nämlich die 7-Cent-Schreiben an 7 Gemeinden in dieser Gegend. Und ich glaube, der die Offenbarung schon mal gelesen hat, weiß, welche Gemeinden das sind. Es sind anfangend bei Ephesus, also Ephesus, Smyrna, dann Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea als letzte Gemeinde. Kann man auch schön vielleicht erkennen, dass wohl das Ganze in der Offenbarung ein Rundschreiben war, wo ein Bote oder mehrere Kundschafter, mehrere Beauftragte dieses Schreiben ausgeteilt und überbracht haben. Ja, Laodicea ist am nächsten zu Kolosse, also ganz rechts unten. Wenn man mal überlegt, die Entfernung von Ephesus, denn das ist die Situation, Paulus ist wohl in Gefangenschaft, wahrscheinlich in Rom, und er bekommt Besuch von jemand, der in Kolosse sehr fleißig gearbeitet hat, der gekämpft hat, dass die Christen dort sich keinen weltlichen Einflüssen und keinen Einflüsterungen des Teufels hingeben. Dieser Bruder heißt Epaphras, und Paulus beschließt daraufhin, den Brief an die Kolosser zu schreiben und ihnen zu helfen und sie auch zu ermahnen. Und sagt dann oder beauftragt dann einen anderen Bruder, Tychikus, diesen Brief zu überbringen. Und sehr wahrscheinlich hat er nicht nur den Kolosserbrief mitgenommen, sondern auch den Epheserbrief. Dann müsste er also auch dieser Tychikus bei Ephesus vorbeigegangen sein und dann circa, je nachdem, Luftlinie circa 150 Kilometer, aber Wegstrecke wird es wohl länger sein, vielleicht 200 Kilometer von Ephesus bis Kolosse gewandert sein. Oder ist auf dem Wagen gefahren, genau wissen wir das ja nicht. Hier haben wir schon diese drei Städte ein bisschen. Neben Kolosse haben wir auch noch Laodicea, das hatten wir ja vorhin schon gehört, und Hierapolis. Beide werden auch im Kolosserbrief erwähnt. Also hier diese drei bilden quasi so ein Dreieck, fast ein gleichschenkliges Dreieck, könnte man sagen. Laodicea in der Mitte, Kolosse rechts unten und links oben Hierapolis. Damals bekannte Städte, sie waren reich geworden, ihnen ging es gut. Es ist sogar so, dass nach dem Brief, vielleicht ein halbes oder ein ganzes Jahr später, in dieser Gegend ein großes Erdbeben war. Kolosse wurde verschüttet, ist bis heute eigentlich nicht richtig ausgegraben worden. Von Laodicea wissen wir aus der Geschichte, die hatten so viel Geld, dass die Römer, als sie den Städten, also Hierapolis, Laodicea und Kolosse, nach dem Erdbeben das Angebot machten, wir beteiligen uns am Wiederaufbau, dann haben die Laodicea sagen können, braucht man nicht, wir haben genügend Geld, ist gar nicht notwendig. Nebenbei lest man die Offenbarung auch, das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, da spricht der Herr genau diese Punkte an, eine Gemeinde, die reich ist, aber in Wirklichkeit arm, blind und oder die meinen, sie sehen, aber in Wirklichkeit blind. Jetzt komme ich mal zu dem Text. Was hat denn der Apostel Paulus zu sagen? Nun, einiges habt ihr schon gehört in den letzten Predigten, nämlich Gnade und Friede wünscht er den Kolossern. Und dann in unserem Abschnitt fährt er fort und sagt, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an den Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Paulus sagt also, ich freue mich in den Leiden, die ich um euretwillen erleide. Lieber Bruder, liebe Schwester, grundsätzlich denke ich, dass wir Leiden nicht mögen, dass wir denen lieber ausweichen, dass wir sie lieber verdammen würden oder wegdrücken würden. Leiden sind für uns zunächst mal nichts Schönes und kein Grund für Freude. Ihr könnt mir gerne sagen, wenn es bei euch anders ist, das würde ich gerne mal wissen. Und deswegen auch die Frage, warum kann der Apostel hier sagen, ich freue mich in den Leiden? Was war denn die Ursache dafür? Ja, einmal, es hat eine Richtung und es hat ein Ziel. Es sind nämlich Bedrängnisse, Schwierigkeiten, Leiden, die er um Christi willen ausstehen muss und genauer gesagt um des Leibes Christi willen, also um der Gemeinde. Paulus leidete, weil er es für die Gemeinde tat. Und wenn Paulus das tut, ist immer auch die Frage, wie stelle ich mich dazu? Er war bereit zu leiden. Er hätte es nicht tun müssen. Paulus hätte damals sagen können, ich mach's mir doch einfach. Ich sage, ich bin Jude, ich habe einen Auftrag Gottes. Und wenn ich meinen Landsleuten das Evangelium so predige, dass ich sage, ihr müsst an Jesus Christus glauben, ihr müsst das Heil Gottes annehmen, er ist am Kreuz für euch gestorben. Aber, und er hätte jetzt hinzugefügt, natürlich behaltet ihr alle eure Vorrechte, natürlich bleibt alles so, wie es bisher war. Zuerst die Juden und dann, später dann, die Nationen, die Heiden. Da hätte er von seinen Landsleuten nichts befürchten müssen. Natürlich hätten wir denken können, er sagt, ja, die Beschneidung ist wichtig, ist ja von Gott gegeben. Also behalten wir es bei. So hätte er denken können. Er hätte einen großen Teil seines Leidens sich erspart. Wisst ihr noch, als er in Jerusalem gefangen genommen wurde, schon ein paar Monate her, wo auch hier darüber gepredigt wurde in der Apostelgeschichte, als er in hebräischer Sprache zu seinen Landsleuten spricht, da wären sie leise. Vorher war ein riesiger Tumult und sie zerren Paulus und er muss eigentlich von den römischen Wachen bewahrt werden, dass sie ihn steinigen, dass sie ihn töten. Und dann redet er sie auf hebräischer Sprache an. Und es ist interessant, es wird ganz leise, so wie es jetzt vielleicht ist. Die hören ihm zu und er kann alles erzählen. Wunderbar. Und wie weit kann Paulus reden? Dass er eine Erscheinung hatte, dass Gott ihm einen Auftrag gegeben hat, all das hat die Juden überhaupt nicht gestört. Bis zu dem einen Wort, wo der Tumult losgeht. Und das war es, dass Paulus sagt, Gott hat zu mir gesagt, ich werde dich zu den Nationen senden. Und da geht's los, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass dieser weiterlebt. Das so ungefähr, wir sind unsere Vorrechte verlustig geworden. Gott behandelt alle Menschen gleich. Das war damals das Neue. Und das war für Paulus ein Grund zu leiden. Die Kolosser gehörten dazu. Da waren wohl jüdische Gläubige drin, aber sicherlich auch solche aus den Nationen. Das lesen wir ja in dem Brief. Was heißt es jetzt, leiden und etwas auszufüllen oder zu ergänzen? Wir Christen, wir haben mit Leid zu tun, nicht nur wir Christen, aber wir Christen haben mit Leid um des Glaubens willen, um unseres Glaubens willen zu tun. Müssen wir denn auch noch leiden? Und wenn ja, in welcher Weise? Paulus sagt, er muss leiden. Nehmen wir uns als Beispiel den Herrn Jesus. Bei ihm ist es so, auch er machte die Erfahrung von Leiden. Im ersten Petrusbrief finden wir das sehr aufschlussreich, wie das bei dem Herrn Jesus war. Es heißt dort, 1. Petrus 2, Vers 22, er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Und dann fährt Petrus fort und schreibt, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Und bis zu diesem Punkt hier ist das auch unser Weg, dass wir leiden müssen, wenn wir als Christen, als gerechte Menschen in dieser Welt leben wollen. Während sich die Schulkameraden oder Arbeitskollegen vielleicht mal lustig machen über dich und deinen Glauben. Der Herr Jesus, er wurde geschmäht. Ich hoffe, du zahlst es ihnen nicht heim. Der Herr hat es so nicht gemacht. Er hat gebetet für sie. Er wollte das Beste für sie. Als er litt, drohte er nicht. Es kann Leiden für uns bedeuten, sagt Petrus, hier in dieser Welt als gerechter Mensch zu leben. Es wird auch so sein. Der Herr, er übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat nicht vergolten. Er hat sich nicht so verhalten, wie es ihm widerfahren ist. Das war so, als er hier auf Erden war. 33 Jahre lang. Er lebte als gerechter Mensch. Und in diesen Leiden dürfen wir ihm nachfolgen. Und da dürfen wir auch den Paulus nachahmen. Leiden um der Gemeinde willen. Ja, wir sind ja froh, dass wir hier in der Versammlung der Heiligen sind, aber ich weiß nicht, für den einen oder anderen ist es gar nicht so leicht, vielleicht hier zu sein. Bekommst vielleicht Druck von deinen Angehörigen oder Verwandten. Das kann Leiden sein. Du möchtest gerecht leben und dem Wort Gottes gehorchen, aber andere machen es dir schwer. Bis dahin dürfen wir mit dem Herrn leiden. Und jetzt gleich im nächsten Vers werden wir sehen, wo wir nicht teilhaben können, wo er einzigartig ist, wo wir ihm danken müssen, ihn anbeten und preisen, aber wo wir nicht teilhaben können. Und das sagt Petrus gleich im nächsten Vers. Hier sagt er, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Der Herr ist unser Vorbild und irgendwo spüren wir auch, er ist einzigartig. So wie er sich verhalten hat, als er litt um der Gerechtigkeit willen, weil er als gerechter Mensch leben wollte, aber auch als er litt um unserer Sünden willen. Da können wir nicht teilhaben und brauchen wir auch nicht. Gott sei gedankt, er hat unsere Sünden getragen. Das sagt übrigens auch Jesaja. Jesaja sagt, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Also die Menschen, die sich jetzt geißeln wegen ihrer Sünden, die haben diesen Vers wohl noch nie verstanden. Gott schlägt keinen Menschen wegen der Sünde. Das hat er einmal bei einem getan und das war sein Sohn. Und dass es wirklich Gott war, beweisen gleich die nächsten Verse. Doch er, also der Herr Jesus, wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist hier etwas fett. Wunden hätte eigentlich auch ein Fragezeichen drüber oder drunter machen sollen. Was hat den Herrn Jesus denn das Leben gekostet? Was hat ihm die größten Leiden gebracht? Und ich weiß, ich war bisher auch oft der Meinung, es war wohl die Geißelung, die Schläge, die Pilatus ihm anordnen ließ, ja. Vielleicht auch das Verspotten durch die Kriegsknechte, war es dieses. Aber was ich lernen durfte, was ich, glaube ich, schon verstanden habe, dass es eben nicht die Leiden durch Menschen waren, noch nicht mal der Spott, den sie über ihn ergossen, als er am Kreuz hing, sondern das, was den Herrn Jesus wirklich getroffen hat und zerschlagen hat, kam nicht durch Menschenhand. Im Grundtext ist schon ein Hinweis, Wunden steht nicht in der Mehrzahl, weder in der Septuaginta, also im Griechischen des Alten Testaments, noch im Neuen Testament. Es ist Einzahl, es ist eine Wunde, wenn man es genau übersetzen wollte. Eine Wunde, die ihm zugefügt wurde. Übrigens gibt es diesen Begriff auch im übertragenen Sinne. Wenn ein Heer eine schwere Niederlage erlitten hatte, wurde das als Wunde des Heeres bezeichnet. Also ein Schlag, der einer Armee zugefügt wurde. Was sagt Jesaja ganz deutlich? Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Dieses Leiden, wo wir niemals teilhaben können, was der Herr Jesus für uns erlitten hat, und hier steht es ja genau, für unsere Schuld, für unsere Sünde, kam von Gott selbst. Der Herr Jesus konnte sagen, ich weiß, dass Gott mich alle Zeit hört, oder wie es Johannes so schreibt, ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Aber am Kreuz, da hing er und schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Konnte sein Gebet da erhört werden? Das Schöne ist, dass die ganze Sache nicht eingefroren wurde. Also wenn ich auf den Friedhof gehen muss, da hängen die Kreuze und da hängt der Herr ja immer noch am Kreuz. Ja? So ist er abgebildet. Wahrscheinlich zur Erinnerung auch an diese großen Leiden. Die Bibel blickt schon ein Stück weiter. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Das Ziel, warum er gelitten hat, waren doch wir, dass er uns errettet. Dass er Nachkommen hat, dass neues Leben entsteht, uns zum Nutzen. Und Zacharia sagt es auch nochmal sehr schön, deswegen habe ich es aufgeführt. Zacharia schreibt auch, Schwert erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Heerscharen. Schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Und beides ist schon passiert. Der Herr wurde geschlagen. Das Schwert hat ihn getroffen. Aber das war auch der Grund für Gott zu sagen, jetzt wende ich meine Hand den Geringen zu. Und das sind doch wir, die, die er liebt, für die er seinen Sohn gegeben hat. War das vielleicht ein Stück Motiv, ein Anreiz zumindest zum Leiden? Wie gesagt, Paulus sagt nicht, ich muss das leiden, was der Herr am Kreuz gelitten hat. Das braucht kein Mensch von uns machen. Also die, die sich wegen ihrer Sünden selbst geißeln, die haben dieses fundamental nicht verstanden. Aber natürlich soll es ein Ansporn für uns sein, ein Anreiz zu sagen, wenn mein Herr mich so geliebt hat, dann möchte ich auch für ihn da sein. Gottes Hand zu den Geringen. Ja, ich sage etwas weiteres, was in diesen Orten war. Kolosse, Laodicea und auch Hierapolis. Sie waren reich, sie hatten ein gesundes Bankwesen, würde man sagen. Die Wirtschaft florierte, sie konnten selbst Geld machen. Es gab dort eine Ärzteschule. Ja, Hippokrates war zwar nicht aus dem Ort, aber den kannten sie. Die waren sehr berühmt, sie konnten also bestimmte Krankheiten damals schon heilen, kurieren. Und wofür sie auch bekannt haben, das war die schwarze Wolle von den schwarzen Schafen. Dafür waren sie eigentlich sehr berühmt, eine qualitativ sehr hochwertige Wolle. Und damit hatten sie damals fast den ganzen damaligen Weltmarkt für sich. Also die Wolle aus Laodicea war bekannt. Es wurden da mindestens 4 verschiedene Arten von Oberkleidern produziert und eben exportiert in alle Himmelsrichtungen. Das brachte ihnen Devisen, das brachte Geld in die Stadt. Die waren wirklich reich. Und noch etwas hatten sie, wofür sie bekannt waren, das phrygische Pulver, Phrygien, diese Landschaft, wo sich die Städte dort befinden, einmal eben in Pulverform, dann zum Transport wurde dieses Pulver in Tablettenform gepresst. Es war ein Pulver, das dort hergestellt wurde und es wurde verwendet einmal bei Ohrenentzündungen, aber ganz besonders bei Augenkrankheiten. Ja, in Tablettenform musste es dann wieder zerstoßen werden und wurde mit Wasser aufgelöst und dann auf das Auge gestrichen. Das einzige Mittel, das bekannte Mittel, was es damals gab für Augenkrankheiten. Und lest mal den Brief an Laodicea, da wird genau dieses aufgegriffen. Also die Christen damals wussten sehr wohl Bescheid. Und wie gesagt, es waren nicht irgendwelche Eingeborenen, so wie in Australien. Das war eine von heute aus gesehen hochstehende Kultur. Die kannten sich aus, die waren vorne dran. Paulus sagt, ich leide gerne, wenn es das Werk Gottes fördert, wenn die Gemeinde Christi davon profitiert. Und er sagt sogar, ich bin der Diener der Gemeinde geworden. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, damit ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Oder dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Das war sein Bestreben. Das war sein Auftrag. Wir haben auch eine Pflicht. Und in dem Brief schreibt er einmal von seinen Pflichten. Das war jetzt ganz speziell für Paulus. Er schreibt aber auch von den Pflichten, die die Christen in Kolosse haben. Und da hatten sie einiges an Aufgaben zu erfüllen. Was sollten sie lassen? Was durfte nicht sein? Und da hat er einen ganzen Katalog in den späteren Kapiteln. Ich lese euch nur mal vor. Kapitel 3 dann. Unzucht, Unreinheit, böse Lust, Habsucht, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden, Lüge. Das sollte nicht sein. Das muss gelassen werden. Das steht einem Christen eben nicht an. Was sollten sie tun? Auch dazu schreibt er im gleichen Kapitel. Was sollte vorhanden sein? Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, einander ertragen, einander vergeben. Sie sollten die Liebe Gottes anziehen und der Friede Gottes soll in ihren Herzen regieren. Seid dankbar, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt euch in aller Weisheit, ermahnt euch gegenseitig, singt Gott in euren Herzen, tut alles in dem Namen des Herrn Jesus, sagt Gott dem Vater Dank. Also ein ganzer Katalog, den wir nicht durchgehen, der wird bestimmt noch behandelt. Er geht sogar auch noch später ein, auf verschiedene Personengruppen, eigentlich auf zweier Beziehungen. Einmal hat er da die Frauen und die Männer im Blick, also Ehefrauen und Ehemänner, dann Kinder und Väter, dann Sklavin und ihre Herren. Zum Schluss sagt er noch in seinen Verhaltensanweisungen, haltet fest am Gebet, wandelt in Weisheit, kauft die Zeit aus und eure Rede soll mit Salz gewürzt sein. Das ist der Auftrag, den Paulus uns gegeben hat. Sein Auftrag war, das Wort Gottes voll auszurichten. Und was beinhaltet dieses Geheimnis? Und ich denke, auch wir Christen müssen wissen, was dieses ist. Er sagt nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Welt, Zeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Und bis dahin, wenn du nicht weiterliest, sagst du, das ist jetzt wirklich ein Geheimnis. Das kann ich jetzt gar nicht. Von was redet Paulus jetzt eigentlich? Ein Geheimnis war etwas, was nur die sogenannten Insider kannten, also die Eingeweihten. Nur die, die eben einbezogen waren in der Auslegung davon. Was ist das Geheimnis, um das es Paulus hier geht und was wir auch kennen sollen? Da heißt es weiter, ihnen, den Nationen, wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist das große Geheimnis? Was ist der große Schatz? Und wie gesagt, geheim nur für die, die Jesus Christus nicht kennen. Für uns darf es nicht geheim sein. Übrigens im Epheserbrief, wenn ihr mal lest, parallel gibt es auch ein Geheimnis. Das ist ein Stückchen anders. Da ist die Gemeinde das Geheimnis, von der nichts bekannt war, bis der Herr Jesus gestorben war, bis die Apostel den Auftrag bekamen, bis der Heilige Geist gekommen war, da war eine Gemeinde nicht bekannt. Aber hier geht es Paulus speziell um diesen Sachverhalt. Das nämlich, obwohl der Herr Jesus damals, als er lebte, seine 33 Jahre hier auf Erden, und nachdem er gestorben war, dass von dem Herrn selbst nichts mehr zu sehen war für die Menschen in der Welt. Der Herr Jesus war weg, es war Nacht geworden und wenn dich einer gefragt hätte, wo kann ich denn Gott sehen, wo kann ich Jesus sehen, hättest du sagen müssen, kannst du nicht, der ist jetzt im Himmel. Der hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Aber Paulus hat eine neue Wahrheit bekommen oder neu etwas gezeigt bekommen. Das fing sogar schon bei seiner Bekehrung an. Was war denn die Frage Gottes oder des Herrn Jesus an den Paulus bei seiner Bekehrung? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und das war doch eigentlich, wenn man es so sieht, erst einmal komisch. Wundere mich auch, dass Paulus nicht irgendwie zurückfragt, mache ich ja gar nicht. Ich verfolge einige Sektierer, die sich Christen nennen, ja, und die versuche ich aufzusuchen oder rauszufinden und ins Gefängnis zu werfen. Die versuche ich wieder zum rechten Glauben zu führen, aus seiner Sicht jetzt. Warum kann Gott ihn so komisch fragen? Warum verfolgst du mich? Sagt Paulus, habe ich nicht gemacht. Das sind nur eben diese Sektierer. Aber Gott verfolge ich doch nicht, im Gegenteil. Ich will doch Gott dienen, ich bin doch für ihn unterwegs. Ja, die Wahrheit ist natürlich so tiefgehend wie dann wiederum einfach. Weil Gott, weil der Herr Jesus sich mit uns eins macht. Deswegen kann er eine solche Frage stellen. Und hier ist es das Gleiche. Du konntest damals den Herrn Jesus sehen, aber er ist jetzt weg. Nur wer ist jetzt an seiner Stelle da? Das Geheimnis ist, Doppelpunkt, nämlich Christus in euch. Den Herrn kannst du heute so nicht sehen mit den natürlichen Augen. Aber du kannst die Christen sehen. Da ist der Herr Jesus drinnen. Ja, das war was Neues. So einfach und doch so tiefgehend. Gott können wir nicht direkt sehen, aber seine Kinder sind da. Die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt sogar Paulus. Wir haben sie heute schon gehört, was Gott anfängt, macht er auch fertig. Und da bin ich überzeugt, das ist bei seinen Kindern genau das Gleiche. Er fängt es an und es kommt auch zum Ende. Die Hoffnung, die wir haben, wenn Christus in uns ist, ist, dass er uns zu sich nimmt, damit wir dort sind, wo unser Herr ist. Weißt du das? Und dann fährt Paulus nochmal fort und sagt, warum mühe ich mich, warum strenge ich mich eigentlich an? Warum will ich meine Pflicht erfüllen? Er sagt, ihn verkündigen wir, also diesen Jesus Christus, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das war sein Ziel. Ich sorge dafür, menschlich jetzt gesprochen, dass Menschen den Herrn finden. Aber dann möchte ich auch, dass in diesen Menschen der Herr Jesus Gestalt gewinnt. Und dafür setze ich mich ein. Ich ermahne die Menschen, ich lehre sie. Ich mühe mich, dass Christus quasi in denen wirklich gut sichtbar ist. Man sagen kann, wenn du den Bruder oder die Schwester anschaust, da kannst du ein Stück von Jesus Christus sehen. Das war sein Antrieb, seine Verpflichtung. Unsere auch? Er tut es dann quasi nochmal ganz klar ausdrücken, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, in Kraft. Natürlich, Menschen können sich viel vornehmen, vielleicht auch Gutes, aber der wirken muss, ist Gott selbst. Es muss Gottes Kraft dahinter sein. Und das war sie beim Apostel. Wir sehen sie auch bei seinen Begleitern. Gottes Kraft war wirksam in ihm und konnte Menschen umändern, die vorher Gott nicht kannten, sodass man später sagen konnte, schau mal, das sind komische Leute, aber irgendwie wirkt Gott unter denen. Ja? Also irgendwie, schau mal dahin, da ist Gott. Das war sein Kampf. Er sitzt in Gefangenschaft, kann nichts tun, aber schickt seine Begleiter, seine Gefährten, damit die seine Arbeit auch weitertragen. Die Arbeit Gottes. Und wir werden Kampf bekommen. Der Feind wird garantiert nicht warten, bis ihm das Feld genommen worden ist. Also ich kenne kaum einen Gegner, der sich freiwillig was wegnehmen lässt. Und der Feind Gottes ganz bestimmt nicht. Das wird, damit komme ich jetzt zum nächsten, Kampf bedeuten. Natürlich hier in Laodicea, in Kolosse und Hierapolis nebenbei. Wenn ihr die Offenbarung lest, dann dürft ihr ja wissen, dass als Johannes es geschrieben hat, es 30 Jahre vorher schon den Kampf des Paulus gab, des Paulus und seines ganzen Missionsteams, um diese Gemeinden, damit eben nicht der Feind das Feld behält, damit keine falschen Lehren in diese Gemeinde kommen, damit sie nicht wieder zurückfallen in das Gesetz. Dafür rang Paulus. Also wenn ihr den Brief an Laodicea lest, dann dürft ihr wissen, dass Gott vorher schon gewirkt hat und alles versucht hat, dass sie auf einem biblischen Weg bleiben. Nicht erst dann, als der Brief geschrieben wurde. Nein, nein. Diese Gemeinden waren quasi im Blickfeld Gottes die ganze Zeit. Das dürfen wir auch wissen und das dürfen auch die Dittmundinger wissen. Gott schaut auf uns als Gemeinde. Natürlich auch als Einzelperson, aber auch als Gemeinde. Er möchte, dass sein Werk vorangetrieben wird. Hier in Kolosse, hier in Laodicea, hier in Hierapolis. Und Paulus hat offenbar einen Brief auch an Hierapolis geschrieben und an Laodicea. Zumindest sollten sie, das lesen wir gleich, den Brief auch lesen, den er an Laodicea geschickt hat. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Das hieß es mal. Eine Gemeinde, die 30 Jahre später lau geworden ist, wo Gott ihnen fast, man müsste schon sagen, das Gericht androht, wenn sie nicht umkehren, um die kämpft hier noch der Apostel. Welch schönes Beispiel haben wir in der Bibel. Er kämpft um sie, aber nicht nur um sie, sondern, und da frage ich dich, gehört unsere Gemeinde oder gehören andere Gemeinden nicht genauso dazu? Um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Und da stelle ich mich jetzt hin und sage, das ist wie bei einem Vertrag. Wenn ich das so lese, dann heißt es, Paulus müht sich um jede Gemeinde. Auch die, die ihn nicht gesehen haben. Und ich habe Paulus, oder wir, glaube ich, aus der Neute haben Paulus nicht gesehen. Der kämpft ja im Prinzip auch um uns. Gut, er kennt uns, vielleicht hat uns jetzt so nicht kennengelernt, ja. Aber da sind wir mit einbezogen. Alle, die er nicht persönlich gesehen hat, um die kämpft er und ringt er. Was kämpft er denn? Wie kämpft er denn? Einmal, wozu, was ist das Ziel? Die Herzen sollen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Er hat vorher schon mal erklärt, Christus in euch, das ist das große Geheimnis. Das dürfen und müssen wir leben. Aber er kämpft drum, weil er sieht, es kann auch schief gehen, es kann auch daneben laufen. Wer ist denn eigentlich der Gegner? Gegen wen richtet sich der Kampf? Ich habe schon eine Gruppe genannt. Es waren die, die Paulus verfolgt haben und das Evangelium diskreditiert haben. Es waren seine Landsleute. Sie waren nicht einverstanden damit, dass die Nationen genauso behandelt werden wie sie. Wenn du den Juden die Vorrechtsstellung lässt im Evangelium, dann kannst du verkündigen, Paulus, aber so nicht. Wer war noch ein Gegner? Es waren in Kolosse einige, die der Philosophie anhingen. Das sagte dann später, seht zu, dass niemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie, durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen. Lasst euch von niemand um den Kampfpreis bringen, der seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel. Später sagt er, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Nach den Geboten und Lehren der Menschen. Also da waren verschiedene Gruppen. Die einen waren scheinbar gefangen oder glitten ab auf schöne Theorien, Philosophien. Durch die sind sie eingefangen worden. Wie kann man sich Sünde erklären? Man kann vielleicht sündigen, ohne dass es wirklich Sünde ist. Das war eine Gefahr. Das andere war, Menschen, die besonders, in Anführungszeichen, frömmig waren, die gesagt haben, ja, Gott muss man anbeten, aber sicherlich auch Engel. Die sind ja auch mächtig. Und eine dritte Gruppe, die sagte, wir müssen uns an das halten, was Gott im alten Bund geboten hat. Da gibt es Feiertage, da darf man nur bestimmte Dinge essen, da muss man, ja, wie heißt es ja so schön, Dinge darf man nicht berühren und nicht betasten, wo die Kolosser aber schon längst wussten, dass das Evangelium uns diese Freiheiten jetzt gebracht hat, dass das seine Bedeutung für uns verloren hat. Wer steckt noch dahinter? Wer ist noch ein Feind Gottes? Satan selbst. Satan selbst ist es, der gegen uns kämpft. Und wenn ihr die Parallele dann zum Epheserbrief seht, wo Paulus schreiben muss, was unsere Kampfesrüstung ist, wo er quasi wie damals ein Kämpfer in der Arena aufgestellt war, wie ein so ein Gladiator ausgerüstet war, wo er uns deutlich sagt, wir können das Feld behalten, wir können bestehen, wenn wir uns so in den Kampf begeben, gerüstet, ja, also bewaffnet gegenüber dem Feind. Und es wird dort nur davon erzählt, dass es feurige Pfeile des Bösen gibt, die von dem Bösen gegen uns wohl abgeschossen oder geworfen werden. Aber nicht, dass er mächtig ist. Paulus sagt, wir können widerstehen. Auch da hat er gerungen. Was ist denn das, was wir eigentlich festhalten sollen? Ist es jetzt eine spezielle Lehre? Ich glaube, einer der schönsten Verse, und ich denke, er war auch schon Jahreslosung, ist dieser, Kolosser 2, Vers 3. Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Welch größeren Schatz hätte Gott uns geben können? Diese Woche kam ein Arbeitskollege zu mir, hat gesagt, Mensch, hast du mitbekommen, der Goldpreis ist schon wieder über 1400 Dollar pro Feinunze gestiegen. Ja, schön. Das ist viel Geld, glaube ich schon. Und ich glaube, das ist nicht so viel, eine Unze, die paar Gramm, was das wohl ist. Aber hätte Gott uns das schenken wollen oder sollen? Dass wir also so Goldhaufen stapeln wie Donald Duck, der macht es ja mit Münzen, aber oder Dagobert ist es, gell? Ja, wäre das etwas gewesen, was uns wirklich hilft, wo wir reich werden? Vielleicht, wir hätten vielleicht nur so gedacht, aber Gott doch nicht. Er hat quasi uns das Beste geschenkt, den Jesus Christus, in dem wirklich alle Schätze verborgen sind. Christus in uns. Wir haben den Schatz in, wie sagt Paulus so schön, irdenen Gefäßen. Der ist in uns. Das war sein Kampf, das war der Antrieb, das war sein Motiv, warum er sich so eingesetzt hat. Für die Kolosser und ich denke auch für uns. Und auch die Tittmoninger und auch noch viele, viele andere Gemeinden. Ja, sieh, die Zeit neigt sich dem Ende. Was nehmen wir eigentlich mit? Ihr wisst ja, die Theologie macht es gern, es wird immer alles erstmal angezweifelt, was im Wort Gottes steht, und ihr könnt euch vorstellen, beim Kolosserbrief, da ist es nicht anders. Wird schon angezweifelt, dass Paulus den wirklich geschrieben hat. Weil ganz am Anfang steht ja, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus. Normalerweise nennt sich immer nur der Schreiber. Warum der Timotheus, also sein guter Freund Timmy, mitgenannt wird? Wir wissen es nicht genau, vielleicht konnte Paulus nicht schreiben, hat er nicht gut gesehen, hat er irgendein anderes Leiden gehabt, wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir, Paulus hat das Ganze unterschrieben. Er sagt nämlich ganz am Ende, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Also selbst wenn er jetzt nicht handschriftlich jedes Wort verfasst hat, so ist er der Autor. Und er hat gesagt, was geschrieben werden muss. Und er steht dahinter. Und letztendlich nicht Paulus, sondern letztendlich ist es Gott. Und dann sagt er so schön, gedenkt an meine Fesseln. Also ich sitze hier als Gefangener. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn immer mal wieder aufgerufen wird, hier von der Kanzel vorne, den verfolgten Christen zu helfen. Also wenn du sagst, jetzt habe ich aber gar nichts mitgenommen, ich habe jetzt einiges verstanden, was soll ich denn eigentlich tun? Es gibt so viele Brüder und Schwestern, die können nicht frei leben, die sind in Gefangenschaft und denen geht es schlecht. An die zu denken, fordert uns Paulus hier auf. Und hier ist er persönlich, aber ich denke, es gibt noch viele, viele andere. Und womit ich enden möchte und was immer notwendig ist, was wir immer brauchen, egal wo wir sind, das ist die Gnade Gottes. Gnade hat uns zum Herrn geführt. Gnade wird uns auch verändern in sein Bild. Und so schließt Paulus auch immer seine Briefe. Die Gnade sei mit euch. Amen.